Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner, Frank und Frei. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute gehen wir in die Unterwelten. Das ist ein Thema, was ich auch schon lange auf dem Schirm habe. Und das ist aber auch wieder eins von den Themen, wie ich es schon öfters hier gehabt habe, wo ich eigentlich mehr Fragen stelle, als dass ich Antworten biete. Also das ist eher so ein Thema, wo ich so das Gefühl habe, hey, hier ist was, wo wir noch gar nichts wissen. So. Und es geht um Höhlen, na gut, Höhlen eher nicht, weil Höhlen sind was Natürliches. Es geht um unterirdische Anlagen, es geht um Gänge, um Stollen, um Erdställe, wie auch immer man das alles nennen mag. Terratektur ist ein Begriff, den ich da auch irgendwo gelesen habe. Und das Phänomen ist bekannt an einzelnen Stellen. Also ich werde euch jetzt eine ganze Reihe von Beispielen präsentieren und von den meisten hat man schon gehört. Und das Faszinierende ist, die Fragen, die das aufwirft im Gesamten. Was wissen wir eigentlich über unsere Geschichte? Was wissen wir über die Erde, über die Herkunft von all diesen unterirdischen Strukturen? Und wir werden jetzt gar nicht so sehr auf diese modernen Dinge eingehen, wie zum Beispiel Deep Underground Military Bases und so weiter. Das ist auch interessant, aber das geht hier eigentlich nur am Rande. Sondern hier geht es eher darum, festzustellen, dass wir wohl einen Haufen unterirdische Strukturen haben, Anlagen haben, die ganz schön alt sind, wo man gar nicht genau weiß, wie alt die eigentlich sind und wer die gebaut hat und aus welcher Motivation heraus. Also wie gesagt, eine Sendung, die vor allem halt wieder ganz, ganz viele Fragen aufwirft, aber halt, boah, faszinierendes Thema. Und ein Thema, was bei uns ein Thema ist, also wir reden hier von Europa, aber was genauso in anderen Teilen der Welt ist. Also wirklich ein faszinierendes Ding. Und als erstes starten wir rein mit den römischen Katakomben. Das ist jedem Begriff, ja. Die Katakomben in Rom. Und hier mal so ein Bild davon. Ganz viele Leute waren ja schon mal in Rom, sei es mit der Schule oder als Studienreise oder sonst was. Und dann schaut man sich als Tourist oder so, schaut man sich diese Anlagen an und denkt sich, ja, beeindruckend. Und dann kommt auch immer das Narrativ, naja, in diesen Anlagen, da haben sich halt die Christen im frühen Christentum versteckt. Das war deren dort, wo die sich versammeln konnten im Verborgenen, als die da von der römischen Obrigkeit verfolgt wurden und so. Und ja, diese Geschichten, die zweifle ich ja gar nicht an, das ist mit Sicherheit so. Und was ich mich schon immer gefragt habe, ist, haben die verfolgten Christen, haben die Katakomben auch gebaut? Oder waren die nicht zum Teil wenigstens schon da? Ich meine, bei dem Bild kann man deutlich sehen, das ist römisch. Also allein so eine Säule hier mit diesem Säulenkapitell, das ist eindeutig römisch. Ja. Und vieles von den Bautechniken kann man da schon den Römern zuschreiben. Aber die Frage ist, die Gesamtzahl dieser Katakomben, die ist so groß, die ist so riesig allein in Rom, dass ich mir das irgendwie nicht so richtig oder noch nie so richtig vorstellen konnte, dass jetzt Leute, die sozusagen verfolgt werden, ja, die bauen dann in derselben Stadt dann unterirdisch so ihren Schlupfwinkel und man bekommt das nicht mit, man kann die dann da nicht mehr verfolgen. Wir reden nicht von Einzelfällen, wo Leute abtauchen, sondern wir reden hier wirklich von Riesenanlagen, die auch als Gräber genutzt wurden. Allein da sind dokumentiert über 600.000 und solche Grabanlagen, also nur in Rom, 600.000, ich meine, das ist ganz schön groß. Ja. Und eine Grundthese, die ich habe und die ich auch aber unter einem Fragezeichen, mit einem Fragezeichen noch versehe, ist eben, ist das wirklich von den Römern alles gebaut worden? Und das kommt eben bei vielen von diesen Beispielen, die ich bringe, ist das so die Grundfrage, wer hat das gebaut? Kein Zweifel hat man Dinge vielleicht, die man vorgefunden hat, auch modifiziert, für seine Ansprüche irgendwie zurechtgemacht. Und definitiv sehen wir immer wieder Sachen, wo die dann rein vom Baulichen her jetzt kein Mysterium darstellen. Das ist hier mit Backstein, hier der Bogen, diese Säule, das ist römisch. Ja? Aber die Frage ist, ob man sozusagen nicht eine Struktur, die schon vorher da war, dann ausgebaut hat, genutzt hat, für welche Zwecke auch immer. Und in dem Fall bei Rom ist halt der Zweck, ja, da kann ich mich verstecken oder sowas. Und das gab es natürlich ganz oft bei solchen Geschichten, dass es als Versteck genutzt wird. Aber hat man es deswegen gebaut? Oder war das nicht schon vorher da? Ich, wie gesagt, ich kann euch da keine Antwort geben, aber ich stelle eben diese Fragen. Ja. Ja, weitere bekannte Katakomben, und es ist wirklich in so vielen Städten. Ganz bekanntes Beispiel ist natürlich noch Paris auch. Auch dort, ey, diese Katakomben in Paris, die sind dermaßen weitläufig. Wir reden hier von so unglaublich vielen Höhlen, ne? Dass allein die Anzahl und die Größe von diesem Phänomen halt wirklich diese Frage aufkommen lässt, warum? Wer hat das gemacht? Ja? Dass dann Menschen diese Dinge nutzen, dann eben auch, um sich zu verstecken oder so weiter oder irgendwelche illegalen Dinge dort zu machen, ist klar. Aber sind das die Menschen, die diese Dinge gebaut haben? Und tatsächlich gibt es wirklich in fast jeder Stadt gibt es solche Beispiele dafür. Selbst in relativ modernen Städten. Oft ist es allerdings so, bei diesem Thema auch, dass sich Fakten und Mythen auch verschmelzen und dass es oft schwierig ist, dort eine genaue Grenze zu ziehen. Beispielsweise könnte man da New York nennen, was eine relativ neue Stadt ist, eine moderne Stadt, wo wir wissen, wann die gegründet wurde. Aber in New York, da gibt es zum Beispiel auch ganz viele Geschichten, Legenden, die dann auch Einzug finden in die Popkultur. Ich glaube, es gibt sogar Literatur zu diesem Thema, also so Fantasy-Geschichten, dass es auch in New York einen Untergrund gibt. Und damit meine ich nicht nur das in der Moderne gebaute Netz von Undergrounds, also von U-Bahnen und Kanalisationen und so weiter. Und natürlich ist so eine Stadt wie New York, die so schnell wächst, da wird ständig wieder neu gebaut und irgendwann schon nach ein, zwei Generationen weiß keiner mehr genau, was da eigentlich schon an Anlagen ist. Aber auch dort ist eben, egal wo auf der Welt, kommst du immer wieder auf diese Mythen und Legenden, dass da irgendwas ist. Gleiches gilt für London. Und wenn ich jetzt hier diese Präsentation mache, ich kann jetzt hier auch nicht irgendeine vollständige Liste machen. Weil ganz ehrlich, ich glaube, das ist an sehr, sehr vielen Orten auf der Welt. Und wahrscheinlich wissen wir da noch, vielleicht nur einen Bruchteil von dem haben wir überhaupt erst erkannt, dass es das gibt, weil halt dort unsere großen Städte sind. Aber es ist auch in kleinen Städten. Hier jetzt mal so ein paar, wo ich persönliche Erfahrungen gemacht habe. Das ist Bamberg. Und ich habe in Bamberg, bin ich hingekommen in die Stadt als junger Mann, habe dort mein Studium angefangen, habe dort auch Zivildienst gemacht, habe eine gute Beziehung zu Bamberg, habe dort fast ein Jahrzehnt gelebt. Und Bamberg ist eine alte Stadt, mittelalterliche Struktur. Ich habe euch schon mal eine kleine Sendung ja hier gemacht, nur über Bamberg, über diese Idee mit den sieben Hügeln und so. Und die Altstadt von Bamberg, die sich eben über diese Hügel erstreckt, die ist komplett unterhöhlt. Das ist ein einziger Schweizer Käse. So. Es ist unglaublich, wie weitläufig das ist. Und ich kann euch mal so eine kleine Anekdote erzählen aus meiner eigenen Vita. Als ich ganz neu in die Stadt gekommen bin, Anfang der 90er Jahre, da haben ein paar Kumpels von mir, und ich habe da auch nur ein paar Monate gelebt am Stephansberg in Bamberg. Das ist einer von diesen sieben Hügeln, Altstadt. Und dort Kumpels von mir, die hatten auch so eine Studenten-WG. Die haben auch dort am Stephansberg gewohnt. Und einer von denen aus dieser WG, der hat in seiner Neugier, ist der unten im Keller, hat er das halt auch gesehen, bei ihnen selbst, wo die ihren Keller haben. Ja, da gehen noch andere Gänge ab. Und der eine, da war es halt so eine Tür. Aber der war halt neugierig und hat sich da seinen Weg gemacht. Und der hat dann entdeckt, dass es von dort aus unglaublich viele Gänge gibt. Das ist ein richtiges Labyrinth, wo du dich auch verlaufen kannst. Und er hat das jetzt nicht alles irgendwie erkundet. Aber er hatte eben so zum Spaß mal so dort diese Wege verfolgt. Und der ist tatsächlich von seiner Wohnung aus ist er in den Keller gegangen, dann durch ein, zwei Gänge. Und dann ist er im Keller gelandet von ich sage jetzt den Namen lieber nicht, obwohl es alles sehr verjährt ist, aber von einer bekannten Bamberger Brauerei, die auch dort in der Altstadt im selben Berg ihr Brauhaus hatte. Und da ist er in den Keller gekommen. Und dort war dann, da hatte der dann Zugriff zu dem dort gelagerten Bier. Und das war eine große Zeit. Das ging bestimmt ein halbes Jahr. Hat der von dort immer wieder halt Bierfässer und Kästen halt ein bisschen abgezweigt und dann durch die Gänge dann in die WG gebracht, sodass wir dort gut versorgt waren. Und es war eine großartige Zeit. Irgendwann nach ein paar Wochen oder Monaten hat die Brauerei das gemerkt und hat dann diesen Zugang dann zugemauert und dann war es das auch. Ja, lustige Anekdote, aber es hat auch einen gewissen Sinn dahinter, denn eine von den großen Erklärungen, die man gibt, was den Ursprung von diesen Gängen angeht, geht eben auf die Bierbrauer zurück. Man sagt halt, die Bierbrauer, die haben diese Gänge angelegt, um dort unterirdisch ihr Bier zu lagern, um es halt kühl zu lagern. Und Das ist genau dieser Punkt. Man hat es genutzt, da gibt es überhaupt keinen Zweifel so. Man hat es genutzt, um sein Bier zu lagern. Aber haben die Leute auch, die das Bier gelagert haben, also die Brauer, haben die diese ganzen Gänge angelegt? Ich meine, wir reden hier von einem unglaublich weiträumigen Netz. In Bamberg gibt es sogar Gerüchte. Und das ist auch immer bei diesem Thema so. Es ist, wie gesagt, Fakten und Mythen gehen da ganz eng aneinander, weil das auch so ohne weiteres nicht nachprüfen kannst. Oder man könnte es vielleicht, aber da gibt es nicht so viele Forschungsprogramme, die dem wirklich nachgehen. Aber in Bamberg hält sich jedenfalls dieser Mythos hartnäckig. Und das ist kein neuer Mythos, das ist, dass Leute heute so Urban Legend irgendwie erfinden. Nee, das sind alte Geschichten, also eher Sagen, könnte man schon fast sagen. Und in Bamberg zum Beispiel gibt es diese Sage, in Bamberg auf dem höchsten Hügel ganz oben ist eine Burg, das ist die Altenburg. Wenn du dir heute anschaust, ist vieles dort restauriert. Es ist gar nicht mehr so viel originale Bausubstanz, aber der Ort ist bedeutend. Und auf dieser Burg, das war so der Familiensitz der Babenberger, altes Familiengeschlecht und wichtig auch in der mittelalterlichen Geschichte. Und die haben halt dieses Bamberg sozusagen gegründet. Bamberg kommt von Babenberg. Naja, und dort hatten die ihren Sitz auf dieser Burg, heute Altenburg. Und es geht eben diese Sage, dass du von der Altenburg, dass es einen unterirdischen Gang gibt, bis zur Giechburg. Die ist bei dem kleinen Städtchen Scheslitz. Das sind von Bamberg aus Luftlinie von der Altenburg zu Giechburg, ja, vielleicht so 15 Kilometer oder sowas. Und dort gibt es eben diese Sage, dass es einen Gang gibt, der diese beiden Burgen verbindet. Und der so großräumig ist, dass ein Ritter auf seinem Pferd durch diesen Gang reiten kann. Ich habe den Gang nie gesehen. Ich habe damals in Bamberg mich auch damit beschäftigt. Und man kann auch einige von diesen Gängen, wie hier auf dem Foto auch, kannst du besuchen, kannst du anschauen. Aber wenn du die besuchst, dann stellst du nur fest, du kannst nur einen ganz kleinen Bruchteil anschauen. Natürlich auch aus gewissen Sicherheitsgründen. Diese Gänge sind nicht gesichert. Früher, später kommt dann immer, wird es zugemauert oder verschlossene Tür. Aber was wir wissen, und das sagen auch die Leute, die das erforschen und die auch diese Führungen anbieten, hey, was du hier zu sehen bekommst, ist nur ein kleiner Bruchteil. Und da stellt sich dann die Frage, haben das wirklich die Bierbrauer gemacht? Ich meine, dass sie es genutzt haben, ist klar. Da vielleicht noch eine kleine Anekdote aus Bamberg, weil ich diese Stadt auch so gern mag. Da weiß man das mit den Brauereien. Denn in Bamberg gibt es ganz viele Brauereien. Das ist wirklich eine Bierstadt. Bamberg und der Landkreis hat, glaube ich, heute immer noch die größte Brauereidichte überhaupt in Deutschland, Europa, vielleicht auf der Welt. Also jedes Dorf hat seine eigene Brauerei. Bamberg selber hatte in den 90ern aus Sicht aber bestimmt noch 10 Brauereien für so eine kleine Stadt. Und was Bamberg so besonders macht, sind die Bierkeller. Und wenn du in einen Bierkeller gehst, dann ist es nicht so, wie die meisten Leute glauben, dass es irgendeine Wirtschaft wäre im Keller unten. Da gibt es auch manchmal schöne Kneipe, irgendwie unterirdisch und so. Das ist nicht der Bierkeller, sondern der Bierkeller in Bamberg und wahrscheinlich in ganz Oberfranken wird es so sein, dieser Begriff, der bezeichnet eigentlich einen Biergarten. Ja, also so, und da gibt es in Bamberg wunderschöne, so in der Altstadt, einen Hügel entlang, großräumig, da gibt es Biergärten mit 1000 Plätzen. So. Und diese Biergärten, die sind alle dort entstanden, wo eben so Ein- oder Ausgänge zu diesen unterirdischen Gewölben waren. Und tatsächlich haben die Brauer eben dort ihr Bier gelagert, auch im Sommer kühl gelagert. Die haben im Winter fette Eisblöcke dort reingepackt in die Höhlen und die halten dann monatelang, kühlen die dort. Und direkt am Ausgang von diesen Kellern hat man halt Bier ausgeschenkt. Sehr einfach, sehr simpel. Kein Restaurant, sondern einfach nur am Ausgang ein Ausschank sozusagen. Und daraus sind dann diese Biergärten geworden, aber in Bamberg heißen sie immer noch Bierkeller. Und da hast du ja genau die Connection. Das ist also das frisch gekühlte Bier, was aus diesen Gängen dann einfach ausgeschenkt wurde. Großartig übrigens, das ist echt eins von den Dingern, sage ich ganz ehrlich, die ich hier in Chemnitz und Sachsen so ein bisschen vermisse. Also das hat mir wirklich sehr gut gepasst, diese Bierkellerkultur in Bamberg, wo einfach, weißt du, als sie dort waren, auch ob als Student oder als Zivi, ey, da musst du nicht groß telefonieren, hey, was machen wir heute Abend? Du wusstest einfach, ich gehe in den Bierkeller und da treffe ich meine Homies. Da muss ich mich nicht hier verabreden. Ich weiß, hey, da gehe ich da hin, da sind meine Rettungsdienstleute, da wo ich Zivildienst gemacht habe. Die sind einfach da. Irgendwer ist immer da. Und das ist auch ein großes Stück Kultur, so, was mir wirklich gefällt an Bamberg, diese Bierkultur. Das ist nicht nur irgendwie einfach nur dumm saufen, sondern es ist das Soziale, weißt du, Menschen sind zusammen und alle sind willkommen. Weißt du, da gibt es einen Stammtisch irgendwie von den Richtern und Staatsanwälten, die Justiz. Und zwei Tische weiter ist halt der Zivi-Stammtisch vom Rettungsdienst oder sowas, wo ich da gesessen bin. Und alles irgendwie gemeinsam. Also es ist eine schöne Sache eigentlich, die so ein Bürgertum stärkt. Aber wir schweifen ab. Ich wollte eigentlich eben hier diesen Hauptgrund, der immer wieder genannt wird, wenn es um solche Gänge geht. Ja, das waren die Bierbrauer. Wie gesagt, die haben es genutzt. Aber haben sie es gebaut? Und dann in solchen Ausmaßen, wozu sollte man das machen? Ja? Ähnlich ist es in Chemnitz, der Stadt, wo ich jetzt lebe. Hier ein Bild aus Chemnitz. Auch Chemnitz ist massiv untertunnelt. Ja. Es ist unglaublich viel. Also gerade so Stadtteile wie Kassberg. Da ist es schon so, dass es, wenn du heute neue Gebäude baust, teils ein Problem ist, die zu sichern, weil der Untergrund so durchdrungen ist und so viele Hohlräume sind. Und da weiß man auch nicht viel drüber. Und in Chemnitz ist es das gleiche wie in Bamberg. Was man sagt ist, ja, es waren halt die Bierbrauer, die es zweifellos genutzt haben, keine Frage. Aber haben die wirklich all diese Tunnel gebaut? Das ist halt so die große Frage, weil auch da, wir reden von einem Ausmaß, was wir noch gar nicht erkennen. Also man ahnt, dass dort noch viel, viel mehr Gänge sind. Heute ist es auch schwierig, die alle zu verfolgen, nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen. Aber Fakt ist, dass es ein sehr weitreichendes Netz ist, auch in Chemnitz. Und das ergibt für mich keinen Sinn, dass es irgendwelche Bierbrauer machen. Wenn du da so einen tiefen Keller bauen willst, klar, aber dann brauchst du doch nicht viele Kilometer Gänge bauen. Das ist auch eine Wahnsinnsarbeit. Also es ist heute noch eine Wahnsinnsarbeit. Früher, wenn du dann überlegst, mit welchem Werkzeug du es gemacht hast, das ist ein Riesenaufwand. Und das nur, um sozusagen einen großen Kühlschrank zu bauen, sehr fraglich. Ja. Hier zu Chemnitz habe ich euch ein kleines Buch mitgebracht. So klein ist es gar nicht. Ein Buch mitgebracht. Das heißt, die Schatzkammern von Chemnitz. Nur eine Saga der uralten Stadt? Fragezeichen. Von Hans-Dieter Langer. Und das ist ein Buch, das habe ich schon ganz lange, als ich neu nach Chemnitz gekommen bin. Weil ich, wie gesagt, dieses Thema Unterwelten, das interessiert mich schon immer. Und als ich das festgestellt habe, dass es in Chemnitz auch ganz, ganz stark ist und auch ganz viele solche Anlagen gibt, habe ich mir dieses Buch besorgt. Und das ist ein faszinierendes Buch. Es ist nicht streng wissenschaftlich. Der Mann ist zwar Wissenschaftler, der hat auch ein Diplom und so, aber es ist kein streng wissenschaftliches Buch, sondern hier sind ganz viele Fakten drin, also er und ein paar Leute, die sich halt diesem Thema angenommen haben. Also es wird der Forschungsstand berichtet, was die schon alles entdeckt haben und Bilder, ein paar Grafiken und so weiter. Aber gleichzeitig ist es eben, ist dort auch ganz viel Raum für Mythen und Sagen. Und deswegen sage ich, es ist kein streng wissenschaftliches Buch. Aber hey, das ist fair, weil es ist auch kein streng wissenschaftliches Thema. Oder es ist eben ein Thema, mit dem sich die Wissenschaft nur ganz am Rande beschäftigt, ganz wenig. Obwohl eben, und das ist das Ziel von dieser Sendung, ich eben darauf hinweisen würde, hey, das ist eigentlich ein Riesenthema, wo wir ganz wenig wissen. Und da sollten wir eigentlich mal viel genauer mal hinschauen. So. Und hier sieht man es ja schon am Titel, also im Hintergrund ist eben so ein Bild von so einem Gewölbe, aber davor sind dann hier auf einmal diese Zwergen, ja, in so einer historischen Darstellung. Und das ist genau das, bei diesem Thema gehen immer Fakten, das, was wir wissen, ein echtes Bild, das haben wir ja gesehen, den Gang haben wir erkundet, aber es kommt auch immer dann eben diese Mythologie rein. Und ich finde das völlig fair und das ist in dem Buch auch so. Das heißt, wie gesagt, du kannst es nicht lesen als ein rein wissenschaftliches Werk, aber so dieser rein wissenschaftliche Ansatz wird eben diesem Thema vielleicht auch gar nicht gerecht, sondern es ist immer so eine, auch ein Auseinandersetzen mit Sagen und mit Mythen und so. Und sehr interessant ist auch hier dieser Untertitel von dem Buch, Nur eine Saga der uralten Stadt, weil das ist vielleicht schon eins von den, oder diese Fragestellung, auch da, es gibt keine Antwort, sondern die Fragestellung, die führt uns vielleicht auch hin zu den Ursachen von diesen Gängen. Und es ist die Frage, wie alt sind eigentlich unsere Städte? Das ist auch so ein Ding. Wenn du da bei Chemnitz schaust, dann kommt man darauf, wie bei so vielen anderen Städten, erstmals urkundlich erwähnt an. Und das gilt dann immer so als das Datum, wo man sagt, naja, das ist, so alt ist die Stadt. Und wenn irgendwelche Jubiläumsfeiern sind, was weiß ich, 800 Jahre, dann geht es immer darauf hin, auf die erste urkundliche Erwähnung. Aber hat eine Stadt angefangen mit einer urkundlichen Erwähnung? Ich meine, wir wissen, und das habe ich ja auch schon mal in der Sendung hier gemacht, über das Mittelalter, diese ganzen Stadtgründungen, die es gab. Also gerade Mittelostdeutschland ist viel neu besiedelt worden, was vorher vielleicht nur dünn besiedelt war. Aber war dort überhaupt niemand? Hat dort in all diesen Städten, die dann irgendwann ihre Gründungsurkunde bekommen oder ihre Urkunde erstmals urkundlich erwähnt, da waren ja vielleicht vorher auch schon Menschen. Das sind vielleicht eine ältere Siedlungskontinuität. Und allein das, dass wir schon immer so fixiert sind auf diese Schrift, aber das ist halt Wesen der Geschichte. Ich habe es ja erzählt, Geschichte ist definiert mit Geschichtsschreibung. Alles, was keine Quellen schriftlicher Art hat, ist nicht Geschichte. Das ist dann Vorgeschichte oder Archäologie oder sonst was. Und da scheint mir aber eben so eine gewisse Blindheit zu bekommen, wenn wir darauf nur fixiert sind, wann sind Städte gegründet worden oder nicht gegründet, sondern wann gibt es diese erste urkundliche Erwähnung. So. Aber möglicherweise sind diese Städte viel ältere Siedlungsgebiete und diese Frage wird hier eben auch aufgeworfen und kommen da auch ein paar interessante Thesen. Hier geht es nur um Chemnitz, aber die Grundthematik, die stellt sich bei ganz vielen von diesen Beispielen. Ne? Jo, ich habe euch ja gesagt, es ist nur relativ wenig Wissenschaft in diesem Thema drin. Wenige Wissenschaftler beschäftigen sich. Es gibt aber welche und wenigstens zwei von denen möchte ich euch empfehlen. Ja, die meisten von euch haben da jetzt wahrscheinlich auch schon dran gedacht, dass das kommt. Das sind ja aus Österreich Heinrich und Ingrid Kusch. Heinrich und Ingrid Kusch. Die sind aus der Steiermark, das ist ein Ehepaar und die sind Höhlenforscher. Und ey, das ist ein ziemlich kleiner, elitärer Kreis. Na, elitär nicht, aber ein erlesener Kreis, in den nicht jeder eintreten kann. Höhlenforscher. Das ist eine gefährliche Geschichte. Höhlenforscher, da rede ich jetzt erstmal nicht von diesen Gängen, sondern wirklich Höhlen. Und die beiden, die sind Höhlenforscher jahrzehntelang gewesen, weltweit. Haben in Thailand Höhlen erkundet und sie gehören zu diesem kleinen Kreis von Profis, die das können, weil es ist eine gefährliche Geschichte, ne? die tauchen können und all diese Dinge. Und die jahrzehntelang sich gewidmet haben, Höhlen zu erforschen, in aller Welt. Und dann vor ein paar Jahren, die kommen aus der Steiermark, haben sie festgestellt, dass eigentlich bei ihnen zu Hause vor der Haustür auch interessante unterirdische Dinge sind. Ne? Und das haben die eigentlich jahrzehntelang nicht wahrgenommen, weil Steiermark ist jetzt nicht eine Gegend, wo du sehr viele Höhlen hast, wie in anderen Gegenden. Und deswegen haben die das nicht so direkt auf dem Schirm gehabt. Und die haben in aller Welt geforscht und plötzlich entdecken die, ich weiß gar nicht, wie sie darauf gekommen sind, aber das ist ja hier im Buch, wenn sie das vielleicht beschreiben, gibt auch viel auf YouTube von den beiden zu sehen, kann ich nur empfehlen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Jedenfalls haben die auf einmal angefangen, in der Steiermark diesen unterirdischen Anlagen nachzugehen. Und da gibt es ganz viel unterschiedliche, überhaupt bei diesem Thema. Wir reden von einem Oberbegriff und es gibt ganz viele unterschiedliche unterirdische Strukturen. Von sehr, sehr einfach gehaltenen Sachen, die fast schon primitiv anmuten. Irgendwelche Erdställe bis zu wirklich einem Gang, wo man sich fragt, hey, mit welchem Werkzeug hat man sie überhaupt gemacht? Also da gibt es sehr, sehr viele Unterschiede, ganz kleine, großräumig, die unterschiedlichsten Sachen. Und Die Kusch, die meinen, die hatten halt auch Jahrzehnte, ist man davon ausgegangen, naja, das sind halt so Erdställe. Das Wort Erdstall heißt ja schon, naja, das war irgendwie eine Art Lagerraum. Möglicherweise hat man sogar Tiere dort gehalten. Halt einfache Konstruktionen, die halt die Leute vor Ort gemacht haben, um irgendwas zu lagern. Aber wenn man dann eben, das glaubst du halt einfach und dann beschäftigt man sich nicht weiter damit. Aber die haben dann eben angefangen, sich damit zu beschäftigen und haben gemerkt, hey, dieses Erdstall-Narrativ, das stößt schnell an seine Grenzen, weil die eben auch wieder entdeckt haben, dass es einen so großen Umfang hat, diese unterirdischen Anlagen, allein in der Steiermark, das ist wirklich verblüffend. Und die beiden sind eben, wie gesagt, Kenner und Profis von dem, was unterirdische Anlagen angeht. Und bei denen ist auch die Verblüffung, zieht sich durch ihr Werk die ganze Zeit. Die erstaunen, was die in der Steiermark finden. Steiermark auch relativ dünn besiedelt, das sind jetzt keine großen Städte oder sowas, sondern wir reden wirklich von Anlagen, die im ländlichen Raum sind. Hier ist ja auch noch so eine kleine alte Skizze am Start, vielleicht dazu auch noch, weil das sind eben auch wirklich Leute, die wissenschaftlich rangehen, aber eben auch nicht streng wissenschaftlich, die haben keinen Forschungsauftrag von irgendeiner Uni oder so, sondern machen das als Privatgelehrte. Weil eben, die Universitäten beschäftigen sich damit nicht so sehr. Weil es eben schwierig ist, das in ihre wissenschaftlichen Normen einzuarbeiten. Dann braucht es halt Leute, die das aus Eigeninitiative machen. Wie eben diese beiden. Und die sind eben wissenschaftlich rangegangen, haben eben auch geguckt, was finden wir für Quellen, so historisch. Finden wir irgendwelche Texte darüber? Wer hat diese Dinge gebaut? Aber was sie gefunden haben, Und ich kann da jetzt nur am Rande drauf eingehen. Die haben sich, ich glaube, hier geht es um ein Höhlen- und Gangsystem in unmittelbarer Nähe von einem Kloster. Und was sie gefunden haben, ist dann historisch nicht, wer diese Gänge gebaut hat, nicht irgendwie einen historischen Beleg, wozu die eigentlich da waren, sondern man hat dann Belege gefunden, aus dem, das sage ich jetzt so aus freier Erinnerung, ja, korrigiert mich, wenn es nicht genau stimmt, aber aus dem 15., 16. Jahrhundert hat man eben Quellen gefunden, wie sie diese Gänge zugeschüttet haben. Zugemauert, zugeschüttet, weil da aus welchen Gründen auch immer etwas war, mit dem sich der brave Mönch nicht beschäftigen sollte. Oder weil man möglicherweise sogar Erfahrungen gemacht hat, also nicht nur irgendwas geglaubt hat, sondern tatsächlich irgendwie Erfahrungen gemacht hat, dass da aus diesen Höhlen irgendetwas kommt, was sich mit dem christlichen Glauben nicht vereinbaren lässt. Vielleicht hat man auch einfach Angst gehabt oder eine irrationale Angst. Aber erstaunlicherweise hat man eben einen Haufen Mühen sich gemacht, um diese Gänge dicht zu bekommen, um die zuzubekommen. Das ist historisch belegt. Das weiß man. Wer die gebaut hat, was ja noch mehr Mühe ist, es macht immer mehr Mühe, ein Loch zu schaufeln, als es zuzuschaufeln, davon wissen wir eigentlich relativ wenig. Und die kann ich wirklich empfehlen und wünsche denen auch, dass sie noch lange an ihrer Arbeit weitermachen. Und wie die es auch selber sagen, sie haben hier nur eine Tür aufgemacht. Wow, hey, hier sind Dinge, von denen wissen wir noch gar nicht. Und mittlerweile sind, glaube ich, schon zwei Bücher erschienen. Das ist das erste. Und dann gibt es noch ein zweites, Versiegelte Unterwelt heißt es, glaube ich. Gute Arbeit, kann ich euch nur empfehlen. Folgt mal der Arbeit von den Kuschs. Wo wir schon bei diesem Wissenschaftsthema sind. Es ist wirklich problematisch auch. Ich verstehe auch, dass sich viele Wissenschaftler da gar nicht einlassen wollen. Weil eben das so eng verwoben ist dann mit Sagen, Mythen und manchmal wirklich auch Fantasie. Das nächste Bild, was ich habe, das kommt aus Bosnien, das ist in Visoko. Und Visoko, das habt ihr bestimmt schon gehört, das ist dieser Ort von den vermeintlichen bosnischen Pyramiden. Und das soll jetzt hier nicht im Mittelpunkt stehen und ich sehe das auch sehr kritisch. Also aus meiner Sicht, wo ich selbst noch nicht dort war, aber ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass diese bosnischen Pyramiden, das ist Fake. Ich glaube das nicht. Ja. Also ich hab viele interessante Bilder dort auch gesehen oder wenn du dem nachrecherchierst, auch gute Leute wie alternative Pyramidenforscher, die weltweit unterwegs sind, wie zum Beispiel der Schoch hier, der Amerikaner, der auch dieser Geologe, der auch am Gizeh-Plateau in den 90ern geologische Arbeiten gemacht hat und gezeigt hat, hey, eure ganze Chronologie haut nicht hin. Also ich als Geologe, ich schaue mir nur an hier Erosion, an der Sphinx beispielsweise. Die Leute wie der, die haben sich das auch angeschaut, dort im Visoko. Und die sind auch da hingegangen, wo man nicht hingehen soll. Es gibt eine Seite, und das sieht halt wirklich aus wie eine Pyramide, dieser Berg. Aber gehst von der anderen Seite hin, stellt sich das ganz anders dar. Also, aber das soll jetzt auch gar nicht im Mittelpunkt von meinem Thema stehen hier. Ich sehe das jedenfalls sehr kritisch. Ich glaube nicht, dass das irgendwelche Pyramiden sind, irgendwelche künstlichen. Aber was es dort wirklich gibt, und das ist dann doch wieder interessant, was dort rausgekommen ist, das sind diese unterirdischen Anlagen. Die gibt's. Die kannst du ja dort anschauen. Und das ist jetzt eben ein Beispiel von Visoko. Visoko ist in Bosnien. Das ist dünn besiedelt. Auch dort gibt es keine großen urbanen Raum mit irgendwelchen Brauereien für 100.000 Leute oder sowas, die sich da ihre Anlagen bauen. Nee, es ist ländlicher Raum. Auch schon immer mehr oder weniger ländlich gewesen. Klar gibt es Orte, aber halt keine urbane Struktur. Und dort findet man auch endlos viele von diesen Gängen. In unterschiedlicher Qualität auch. Manche, die sehr rudimentär sind, manche, die aber auch wirklich, wo man gar nicht genau weiß, wie hat man die eigentlich gemacht. Auch da, ganz ehrlich, da bin ich immer so ein bisschen zurückhaltend, weil es ist immer so einfach zu sagen, wow, hier an dem Stein, da können wir eindeutig erkennen, das kann man nicht mit Hammer und Meißel gemacht haben. Ich weiß es nicht, weißt du. Ganz grundsätzlich traue ich Menschen immer sehr viel zu, auch den Menschen aus früheren Zeitaltern, die haben vielleicht auch mit einfachen Mitteln großartige Dinge machen können. Bloß weil wir das heute nicht verstehen, darf man nicht gleich als Reflex sagen, ah, da haben die irgendwie eine besondere Technologie gehabt. Aber ich will das auch nicht ausschließen. Ich kann nur sagen, ich bin ja eben da kein Experte. Ich kann jetzt mir nicht einen Stein anschauen und sagen, oh, 100 Pro. Das hat man mit einer Maschine gemacht. Ich weiß es nicht. Da brauchen wir die Expertise von Fachleuten. Und offensichtlich sind die sich da auch nicht immer ganz einig. Aber das ist auch, nimmt dem ja nichts. Was wir wirklich sicher sagen können, ist, dass eben auch dort in Bisoccho ein Netz von solchen Gängen gibt, die auf den ersten Blick eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben. Warum hat man das gemacht? Warum macht man sich so eine Arbeit da? Welcher Zweck steht da dahinter? Wir wissen es nicht. Ja. Was das Ganze noch interessanter macht, ist, darauf haben auch die beiden Kuschs hingewiesen, dass es ganz oft, wenn es um dieses Thema geht, dann auch noch berichtet wird, dass in den Gängen, ja, dass auch gewisse energetische Phänomene sind. Die Kuschs berichten von Steinen, die sie dort finden, die eine Art Strahlkraft haben, also irgendwie eine Art Fluoreszenz oder sowas. Es gibt energetische Phänomene, dass manche Messinstrumente nicht mehr richtig funktionieren. Möglicherweise Elektromagnetik. Und ich möchte jetzt auch nicht zu sehr spekulieren, weil ich möchte nur darauf hinweisen, oh, da ist was. Und was das genau ist, ich weiß es nicht, aber das berichten halt viele von den Leuten, die sich wirklich vor Ort damit beschäftigen, was ich ja nicht mache. Ich sammle ja nur diese Informationen, reiche sie weiter und sage, hier ist ein spannendes Thema. Aber die wirklich daran arbeiten, berichten auch von diesen Phänomenen. Und das ist nicht nur hier jetzt in Bisoccho oder bei den Kuschs in der Steiermark, sondern, ja, wie gesagt, Fakten und Mythen, die uns sagen, das geht dort eng aneinander. Das ist ein Thema, was weltweit ist. Hier ist nochmal etwas, wo ich auch vorsichtig bin, ganz einfach, weil ich die Faktenlage nicht so klar kenne. Das ist aus Rumänien. Das sind die Bucegi-Berge. Oder sagt man Bucegi? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, so rumänisch. Ich habe vorher noch hier mit meinem Kameramann drüber gesprochen. Wir wissen es nicht. Wenn jemand von euch rumänischsprachig ist, korrigiert mich hier. Wahrscheinlich sagt man Bucegi, aber sicher bin ich mir nicht. Aber das könnt ihr ja nachrecherchieren. Und dort gibt es auch eine geradezu fantastische Geschichte. Das ist auch hier ländlicher Raum. In Transsilvanien ist es, in den Bergen. Und dort gibt es diese Bucegi-Berge. Und dort wird auch erzählt, dass es dort ganz erstaunliche unterirdische Anlagen gibt. Das geht dann so weit, dass man sagt, dort wäre Wissen auch gelagert und gespeichert in irgendwelchen alten Bibliotheken, Wissen in Metall, Wissen in Stein, was eben vielleicht Zehntausende von Jahren halten kann. Und ich bin offen für solche Dinge. Schwierig ist bei der Geschichte hier aus Rumänien, dass halt die Quellenlage sehr, sehr bescheiden ist. Weißt du, letzten Endes geht es zurück auf ganz wenige Leute, die halt dieses Thema rausgebracht haben. Und dann heißt es, da sind auch Geheimdienstinformationen. Und dann ist, viele Leute sagen, das ist eigentlich vielleicht nicht jetzt nur irgendwie ein historisches Faszinosum, sondern möglicherweise eine Alien-Base und so weiter. Und okay, hey, ich meine, wir sind Freigeister, wir können auch offen über diese Dinge reden. Ihr wisst, dass ich bei Alien skeptisch bin, aber skeptisch heißt nicht, dass ich irgendwas komplett ausschließe. Keineswegs. Nur möchte ich darauf hinweisen, bei dieser Geschichte in den Bucegi-Bergen, du kannst nicht einfach hingehen und dir das anschauen. Es gibt auch nur relativ wenig Bilder. Also ich habe kein Bild gesehen oder dass es dokumentiert wird, was man dort findet, sondern das wird sozusagen, das droppt aus irgendeinem obskuren Milieu raus. Ja, Geheimdienstinformationen. Aber ich bin halt skeptisch. Aber was es definitiv dort auch eben gibt, sind große unterirdische Anlagen. So. Und wieder, man weiß nicht wer, man weiß nicht wann, man weiß nicht warum. Jetzt diese Geschichten, dass sich dort, so wie in Bucegi, vielleicht, sei es Alien, sei es irgendeine nicht menschliche Lebensform dort irgendwas hinterlassen hat, möglicherweise immer noch dort ist. Diese Mythen, die sind ja auch alt und groß und die gibt es in ganz vielen Kulturen. Ich meine, wenn man jetzt mal schaut, wir verlassen uns mal Europa, mal nach Tibet geht, Himalaya, hey, das sind die Geschichten voll davon. Es gibt in Tibet, da gibt es Geschichten, dass es dort unterirdische Höhlen und da ist auch wieder, was ist Natur, was ist gebaut und was ist Natur und was hat man sich modifiziert und so weiter. Aber sei es drum, dort gibt es auch diese Geschichten, dass unterirdisch, dass es dort Yogis und Rishis gibt, was auch immer das genau dann ist, also dass es dort welche gibt, die seit Jahrtausenden dort in Meditation sind. Immer noch am Leben sind, aber sozusagen 1000 Jahre halt in einem Asana sind. Und Da gibt es Gerüchte, dass das wirklich unglaublich weit zurückreicht. Und dass dort Rishis sitzen, die vielleicht gar nicht mehr menschlich sind. Oder noch aus einer Zeit kommen, bevor es überhaupt Menschen gab. Ja, da wird auch berichtet, dass sie unterschiedliche Größen haben. Da sind auch, sollen auch welche sitzen, die, weiß ich, 3-4 Meter groß sind oder so. Auch da, das Schwierige ist, es gibt dort keine oder sehr schwierige Quellenanlage. Es gibt so Berichte, dass als die Chinesen, das chinesische Militär, die ja Tibet übernommen haben, dass die dort in diese Höhle gehen wollten, um halt hier keine Geheimnisse. Ja, was haben die Mönche dort am Verborgenen? Schauen wir uns an. Da gibt es Berichte davon, dass es nicht ging, dass chinesische Soldaten da an einem Energiefeld sozusagen gescheitert sind und dann, also dass es auch geschützt wird durch irgendwelche Yogi-Kräfte. Und auch da, hey, ich war lange in Indien und ich habe dort selbst Dinge erlebt, einige Dinge erlebt, die nicht in unser westliches Weltbild passen, die wirklich mindblowing sind. Und daraus habe ich gelernt, eben so eine gewisse Bescheidenheit. Ich schließe erstmal nichts aus. Also es gibt erstaunliche Dinge und das ist halt diese freigeistige Haltung. Auf der anderen Seite ist es halt schwierig, wenn sowas halt nicht dokumentiert ist, wenn du es nicht wirklich anschauen kannst, dann musst du sozusagen deshalb glauben, was da an Informationen kommt. Schwierig. Aber hey, das ist eben dieses Thema. Es gibt Fakten und es gibt Sagen und es gibt Legenden und Mythen und wo genau ist da die Grenze? Ich weiß es nicht. Aber diese Yogi-Höhlen im Himalaya, das ist ja fast nur ein kleines Thema. Es geht ja noch viel, viel weiter. Der ganze Shambhala-Mythos. Und da, hey Mann, da könnte man echt eine eigene Sendung drüber machen, weil das ist auch so spannend ist. Aber diese Idee, dass es eben dort nicht nur irgendwie ein paar Yogi-Höhlen gibt, sondern wirklich unterirdische Städte, möglicherweise sogar unterirdische Städte, wo tja, vielleicht nicht nur Menschen leben, sondern, ja, weiß ich nicht, manche sagen Alien, aber Alien, das klingt ja immer so von außerhalb, aber es könnten auch sein, andere Menschen ähnlich, andere Spezies einfach, die aber erdgebunden sind, die auch aus der Erde kommen, die im Grunde Fleisch und Blut sind wie du und ich, ja. Also es gibt diese Geschichten von Shambhala, die dann auch eine politische Dimension haben, wo man sagt, Shambhala, da lebt der König der Welt. Da ist auch eine Macht. Es ist also nicht nur so ein Fantasyland oder irgendwas Religiöses oder sowas, sondern da, wo es wirklich auch um weltlich geht. Diese Geschichten von Shambhala oder ein anderer Begriff ist das unterirdische Königreich Agarthi oder Agartha, beides kann man sagen. Das sind alte Geschichten. Und das sind Geschichten, die in Europa auch aufgenommen wurden, dann in der ganzen New Age-Szene beispielsweise. Wir haben ja schon drüber gesprochen, über Madame Blavatsky und so, die sich dann glauben, in Verbindung zu setzen mit irgendwelchen aufgestiegenen Meistern, die eben in Shambhala leben. Aber Shambhala ist in der Erde drin. Das ist, du kannst dort, du siehst es nicht. Und angeblich gibt es eben dann über so Höhlensysteme Zugänge vielleicht in diese unterirdischen Reiche. Und wie gesagt, hey, ich bin nicht in der Position, dass ich sage, ah, das ist alles Bullshit mit dem Shambhala. Ich meine, wir reden hier von alten Legenden, von alten Mythen und Sagen. Und die Tibeter oder überhaupt Indien, ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie, was will ich sagen, das ist ein Kulturvolk. Ich meine, das ist auch intelligent. Ich meine, die glauben nicht einfach irgendwie nur jeden Mist oder sowas. Also, wenn das dort kommt, das hat dort einfach ein größeres Gewicht. Und wir sollten als Europäer oder als westliche, moderne Menschen dann nicht einfach so das ablächeln, was sich in den Legenden und Mythen findet, sondern auch das, man muss dem Gewicht geben, man muss dem Respekt geben, man muss es anschauen und nicht einfach nur drüber lachen, ach ja, das sind alles Spinnereien. Hey, ein Schliemann hat das doch vor 100 Jahren auch gemacht. Den haben sie alle ausgelacht, weil der Schliemann auf einmal diese griechischen Mythen ernst genommen hat. Diese Geschichte mit Troja, der hat das ernst genommen. Und hat dann tatsächlich nachgesucht. Die haben die alle ausgelacht. Haha, der Schliemann, wie bescheuert bist du denn? Du suchst irgendwas, was nur in so einer Legende halt ist. Und bis er es gefunden hat. Also Legenden, Mythen transportieren ja auch manchmal. Und sind vielleicht manchmal geradezu deswegen erschaffen worden. Weil sie transportieren eine Botschaft oder ein Wissen, dass es da sowas gibt. Ja? Und wie gesagt, wo genau da die Grenze ist, was ist wirklich wahr im Sinne, dass du es physisch erreichen könntest, wenn man sich damit beschäftigen würde. Und was ist wirklich nur eine Fantasie? Wir wissen es nicht genau, wo die Grenze ist. Aber ich kann euch sagen, in Indien ist dieses Thema, oder überhaupt in Asien, dass es so innere Welten gibt, das ist ein Riesenthema. Hier ist das nächste Bild. Richtig. Ach nee, genau, das wollte ich noch dazwischen schieben. Ja. Stimmt. Entschuldigung, eins noch dazwischen. Dann gehen wir wieder nach Indien. Aber das wollte ich auch noch erwähnen, weil das ist auch ein Ort, wo ich schon war, der auch super interessant ist. Kappadokien, das ist eine Region in der Türkei. Und dort gibt es auch unglaubliche unterirdische Anlagen. Dort gibt's, das ist nicht mehr Mythos, sondern dort gibt's, das kannst du selbst anschauen, unterirdische Städte. Da gibt es welche, die haben hier, das geht auf mehrere Ebenen ins Unterirdische rein. Und weit verzweigter, was dort in Kappadokien so besonders ist, ist aber der Stein dort. Das ist wirklich geologisch. Das ist ein Tuffstein. Und der ist so weich, der ist halt super einfach zu bearbeiten. Und deswegen würde ich da in Kappadokien jetzt gar nicht so sehr nach den, also sehe ich jetzt vielleicht gar nicht so sehr den Grund, ein großes Geheimnis draus zu machen. Weil in Kappadokien ist wirklich so, du kannst dir diese Höhlen ganz leicht irgendwie auch machen. Und dass ich das dann anbiete, dass es Menschen machen, okay. Aber auch da ist wieder dann das Narrativ, naja, die haben das alles gebaut, um dann sich vielleicht zu verstecken und wenn es irgendwie auch Religionskriege gab oder was auch immer, um sie halt zu verstecken, ist man in den Untergrund gegangen. Und da scheint auch was dran zu sein, weil du kannst auch dann, ich habe das selbst gesehen in Kappadokien, da gibt es auch Stellen, wo dann so die Gänge verschlossen werden können, damit von außen keiner mehr reinkommt. Das ist fantastisch. So ein riesengroßes Steinrad, kannst du schon fast sagen, was dann so reingerollt wird, pang, und dann ist der Gang dicht. Aber letztens auch da, will man, dass da niemand mehr reinkommt oder will man, dass niemand mehr rauskommt? Ich lasse es mal stehen. Aber wie gesagt, in Kappadokien, da ist es echt so, dass einfach die Natur, eben dieses weiche Tuffstein, das dir förmlich anbietet, hey, hier kannst du dich auch schön einbuddeln. Ne? Aber wenn wir von Thema Unterwelt reden, wollte ich es unbedingt noch reinbringen. Aber jetzt gehen wir nach Indien und kommen wieder in diese ja, ganz, ganz großen Legenden. Ne? Und ich habe hier ein Bild, das ist der Kailash. Mount Kailash, das ist im Himalaya, ist das Tibet oder Nepal, ich weiß es gar nicht genau, der Kailash. Und der Kailash ist für die Hindus einer der ganz wichtigen heiligen Berge. Für die Hindus sagen, dass der Kailash der Sitz ist von Shiva. Und es ist ein richtig großer Berg, es ist 6.000, 7.000 oder sowas. Und dort pilgern auch immer ganz viele Menschen hin und so. Das ist hoch im Himalaya. Und dort gibt es auch ganz viele Legenden eben, dass Shiva in dem Kailash lebt, dass es eben dem sein Zuhause ist. Ja? Und dort gibt es eben auch ganz viele Mythen, dass der Kailash eigentlich hohl ist und dass es da innen drin irgendwas gibt. Und hier ist mal so eine moderne Variante. Das sind jetzt nicht irgendwelche westlichen New Ager. Dieses Bild, das habe ich von der indischen Seite geholt. Das ist in Indien Leute, die sich damit beschäftigen und die eben sagen, hey, boah, der Kailash, der hat in sich drin diese, das sind natürlich eine Grafik, die hat keiner so entdeckt. Ja. Das ist eine Vorstellung. Aber dass es dort drin so eine Art Hightech-Zivilisation gibt. Ja, das geht dann auch wieder, ja, in welche Richtung willst du es setzen? Ist es eine Hightech-Zivilisation von außerhalb der Erde? Oder ist es hier entstanden von irgendeiner Spezies, die nicht menschlich ist? Ey, ich weiß es nicht. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es eben auch in anderen Kulturen dieses Phänomen gibt, diese Idee, dass es diese innere Welt gibt und dass dort möglicherweise halt Menschen oder Lebewesen zu Hause sind, die auf einer ganz anderen Schwingung sind als wir, die vielleicht eine andere Technologie auch zur Verfügung haben, die dann auch wieder erklären würde, wie man dann so weitreichende Gänge machen kann. Ne? Und es gibt eben Leute, und das regt halt auch unsere Fantasie an, die sagen, hey, dass vielleicht dieses Netzwerk tatsächlich die ganze Welt durchzieht. Dass es vielleicht theoretisch gar nicht so undenkbar ist, dass du irgendwo in der Steiermark in so einem Erdstall einsteigst und wenn du nur genug Zeit mitbringst und dass du theoretisch vielleicht sogar irgendwo in Asien wieder rauskommst. Diese Ideen sind also nicht nur moderne New Age Ideen oder sowas, sondern tatsächlich in Indien gehen die weit, weit zurück. Ich selbst war lange in Indien und ich habe auch mal eine Sendung gemacht über den heiligen Berg, an dem ich war. Das ist nicht der Kailash. Darf man nicht verwechseln. Der Kailash ist im Himalaya oben. Und es ist, wie ihr seht, ein fetter Berg. Da kannst du nicht einfach so raufgehen. Ne? Der Berg, an dem ich so lange war, und der auch eng mit Shiva verbunden wird, ist aber eigentlich eine andere Energie, weil es ist in Südindien. Und Südindien hat dort ist anders als Nordindien. Auch in der Religion, dieser Pantheon, wo klar gesagt wird, ja, das ist halt Vishnu und das ist Shiva und die haben klare Attribute und der Shiva ist so ein bisschen so der wilde Gott. Das ist in Südindien ganz anders. In Südindien ist das Bild von Shiva nicht irgendwie so eine einzelne Figur mit gewissen Charakter, sondern Shivas ist alles. Das ist die Seele des Universums sozusagen, in Südindien, aus südindischer Sicht. Und der Berg, wo ich die ganze Zeit war, wird von den, sagen die Südinder, das ist Shiva. Das ist es. Das ist nicht nur der Sitz von Shiva. Hier Kailash ist, sagt man, es ist der Sitz, dort wohnt der Shiva. Aber in Südindien, in dieser Berg, wo ich immer war, da sagt man, das ist Shiva. Das ist einfach diese Energie. Und hey, ich habe ja auch schon ganz viel drüber erzählt, aber heute, bei diesem Thema, erwähne ich den Berg auch deshalb, weil auch dort am Arunachala, so heißt er nämlich, auch dort am Arunachala gibt es diese Geschichten. Und auch dort werden die nicht nur erzählt jetzt von irgendwelchen New Agern oder Hardcore-Fantasy-Leuten, sondern das sind Mythen, die sind alt und die reichen weit zurück. Und ich habe überhaupt nicht nur am Arunachala, sondern auch an anderer Stelle, ich habe oft mit Sadhus auch gesprochen, also weißt du, so die wilden Wandermönche und so. Und dann nach ein paar Chillums, dann kommen manchmal diese Geschichten. Und ich habe das öfter gehört, also Geschichten über... Ja, die absolut fantastisch sind, über Unterwelten, nicht nur, sondern auch natürlich alle möglichen Geschichten. Aber heute rede ich über die Unterwelt. Und dort in Arunachala in Südindien, dort habe ich eben auch diese Geschichten gehört. Dort ist die Idee, dass es auch dass der Berg unterirdisch hohl ist. Ich habe jetzt hier mal so eine Karte genommen, wo wir von oben auf diesen Berg schauen. Das hier tatsächlich in der Mitte, das ist alles der Berg. Das ist Arunachala. Und drumherum ist halt hier ist die moderne Stadt Tiruvannamalai und es sind ganz viele Tempel drumherum. Und ich habe euch damals auch erzählt, es geht als Hauptritual, was man dort macht, gehen die Leute um den Berg rum, einmal im Kreis dort rumlaufen. Das ist die sogenannte Pradakshina. Und was ich gehört habe, was es für eine Geschichte gibt, hier ist der Haupttempel, riesengroßer Tempel. Ich habe euch Bilder gezeigt in der Arunachala-Sendung. Und direkt gegenüber, wenn du jetzt genauso einen Durchmesser machst, kommst du drüben auf der anderen Seite raus, hier oben, Adi Annamalai. Annamalai ist der Tamil-Name für den Berg. Arunachala heißt Annamalai. Und Tiruv Annamalai, so wie die Stadt heißt, Tiruv ist der Tempel. Tempel von Annamalai. Und das ist Adi Annamalai, das ist sozusagen Adi, der Antipod auf der Gegenseite, ja, um dort so eine gewisse Polarität zu bekommen. Wunderschöner Tempel, viel kleiner natürlich, hier ist es echt richtig groß. Drüben der ist wesentlich kleiner, aber wenn halt die Feiertage sind, Production ist, ey, dann kommen dort Millionen Leute hin. Aber es gibt eben diese Legende, dass es von dem Tempel, dem Haupttempel, einen unterirdischen Gang gibt, direkt nach Adi Annamalai. Und dass eben unterirdisch dort im Zentrum sozusagen des Berges, dass dort auch eine unterirdische Stadt gefüllt ist von Heiligen, von Rishis, von Aufgestiegenen. Die ganze Idee in Südindien ist ja auch so, weißt du, du kannst als Mensch selbst den Schritt machen zur Vergöttlichung, also dass dein Bewusstsein einfach aufgeht. Und so kannst du selbst dorthin kommen. Und die Idee ist, dass dort in diesem Berg unterirdisch, ja, dass es dort eine Stadt gibt. Und da hört man die erstaunlichsten Geschichten, dass dort Tausende sind, also dass es richtig groß ist und dass es dort Verbindungen eben gibt nach Shambhala und nach Agathi und wer weiß wohin sonst noch so. Auch da ist es wieder so, ich habe diesen Tunnel nicht gesehen. Menschen, die mir das erzählt haben, sind Leute, denen ich schon zuhöre, weißt du, wo ich das nicht gleich abtue, hey, das ist irgendwie nur eine Spinnerei. Ob es stimmt oder nicht, wer weiß es. Aber wir erkennen doch, dass wir diese Mythen immer wieder haben, so in so vielen Gegenden der Welt. Übrigens, wo wir bei Arunachala sind, auch erstaunlich, ich habe es euch ja erzählt, ein heiliger Berg und dort ist die Natur ist dort diese Energie. Hier ist nicht entscheidend, irgendwelche Menschen, irgendwelche Priester, irgendwelche Gurus, das ist die Natur selbst, der Kraftort sozusagen. Und in diesem Kraftort Arunachala, da passt einfach alles zusammen. Es ist unglaublich, wie viel du da auch erkennen kannst, Geomantie und so weiter. Aber nur erwähnen möchte ich, dieser Berg ist nicht groß. Das ist nicht groß, aber es gibt Dutzende, wenn nicht gar Hunderte von Höhlen, die man auch schon weiß. Also jetzt rede ich mir von Höhlen, also die natürlich sind, wo sozusagen der Yogi, der Einsiedler seinen Platz findet. Und obwohl der Berg eigentlich nicht groß ist, bietet er dann doch so unfassbar viel ja, wie soll man es nennen, so Hideouts, so Verstecke, wo du dich echt zurückziehen kannst, die auch schwer zu entdecken sind, ne? Und wo du nicht einfach mal hinspazierst. Ne? Also das ist ja, eh schon ein erstaunliches Phänomen. Ne? Aber wie gesagt, es ist die große Idee ist, dass es überall auf der Welt Zugänge gibt in diese Unterwelt und es gibt diese Legenden von unterirdischen Städten, von geradezu unterirdischen Reichen, Königreichen. Und die gibt es eben an ganz vielen Stellen so. Beispielsweise auch im Amazonas. Das ist auch, habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, es müsste, ich weiß gar nicht, wann ich, in welcher Sendung das ich hatte. Irgendwann habe ich mal über Breakaway Civilizations gesprochen. Sei es drum, im Amazonas gibt es ja auch diese Legende von einer verlorenen Stadt. Dort ist es Eldorado, die Goldstadt. Ja, was damals auch die Konquistadoren so angetrieben haben, die Goldstadt finden, also diesen Reichtum. Und man hat Eldorado nie gefunden. Gibt es Eldorado nicht? Möglicherweise gibt es es nicht. Möglicherweise ist es nur ein Mythos. Möglicherweise ist es aber so, weil Eldorado, das haben nicht die Spanier erfunden. Das ist zwar ein spanisches Wort, aber die haben das ja erfunden, weil sie diese Legenden gehört haben von den Menschen dort in Südamerika, von den Inka und so weiter, haben diese Legenden gehört, dass es das gibt. Ähnlich wie eben, wenn du jetzt in Indien bist oder im Himalaya, dass Leute dort das nicht als Glauben ansehen, sondern die sagen, es ist eine Legende. Hey, es ist hier Shambhala, es ist die innere Welt, die gibt's. Und da gibt es auch Zugänge, aber die sind natürlich nicht für jedermann. Und genau diese gleichen Legenden haben halt die Inkas auch gehabt. Und haben das den Konquistadoren, denen ist es halt zu Ohren gekommen. Da haben die gesucht, nie gefunden. Und diese Legenden, das geht aber über Jahrhunderte, die Suche nach Shambhala und in dem Fall eben nach Eldorado. Und da gab es ja dann diese legendäre Expedition aus dem 19. Jahrhundert, müsste schon sein, von Percy Fawcett. Das war so eine englische Expedition, die verschollen ist im Amazonas. Der ist nie mehr wieder aufgetaucht, von dem hat kein Mensch was gehört. Gibt übrigens auch bei Tim und Struppi, gibt hier im Aron Bayer Fetisch, das ist auch eine kleine Anspielung auf diese Percy Fawcett Expedition, also der verschollene Wissenschaftler. Aber das nur am Rande. Viele sagen, dass dieser Percy Fawcett vielleicht der Eldorado entdeckt hat und dann aber nicht mehr zurückgegangen ist, weil es halt, wenn du dort einmal bist und das vielleicht besser ist als alles, was du sonst hast, dann bleibst du dort. Oder vielleicht kannst du da noch nicht mehr raus. Das ist möglicherweise auch so. Wenn du das Geheimnis entdeckt hast, vielleicht sagen die dir noch, okay, ja, du bist hier willkommen, kannst aber jetzt hier bleiben, aber ey, you can check out anytime you like, but you can never leave. Ja, nicht, dass du hier rausgehst und dann in England das dann in der Times schreibst, wo es hier in die innere Welt geht. Aber es gibt halt diese Legenden. Gut, was jetzt da mit Percy Fawcett rausgekommen ist, man weiß es halt nicht. Viel Gerüchte. Aber interessant ist es doch in unserem Zusammenhang allemal, dass dort auch diese Idee, dass es unterirdisch Städte gibt, ganze Reiche gibt, das ist eben auch in Südamerika ganz, ganz groß. Und da gibt es dann noch, das habe ich euch auch erzählt, so, und auch da Fakten und Mythos. Hey, ich weiß das nicht und ich sage auch nicht, dass ich das jetzt irgendwie, diese Story, die ich euch jetzt erzähle, dass ich die so glaube, aber die Geschichte wird sich erzählt und fangt selber an was damit. Habe ich euch schon mal ein andermal erzählt, da geht es um Marconi. Da ist Marconi, der Erfinder der Radiowellen, der Entdecker der Radiowellen. Super interessant, auch diese frühe Zeit um 1900 oder frühes 20. Jahrhundert, wo man so diese Entdeckung gemacht hat, was eigentlich mit Radiowellen und Elektrizität und so weiter läuft, Tesla und diese Geschichten. Marconi, einer dieser frühen Pioniere. Und der hat einige Dinge auch entdeckt, mit denen er aber dann in seiner Zeit nicht irgendwie landen konnte, keine Anerkennung gefunden hat. Der gilt zwar natürlich, steht er heute in jedem Physikbuch, weil er eben der Erfinder oder Entdecker der Radiowellen und so ist, aber der hat halt auch noch ein paar andere Ideen gehabt und die aber in seiner Zeit einfach nicht anerkannt wurden. Ähnlich wie bei Tesla, so ein bisschen so ein verkanntes Genie. Und, was erzählt uns dieser Spinner da die ganze Zeit? Und es geht so die Geschichte, dass ihn das so frustriert hat, dass er in seiner Zeit dort gar nicht Gehör findet, dass er seiner Zeit so weit voraus ist. Und da gibt es diese Geschichten, dass sich Marconi und auch Tesla wird dort erwähnt, der soll auch mit dabei sein, dass sich Marconi, Tesla und ein Haufen, was ist so 100 andere so Wissenschaftler, Leute, die ihrer Zeit voraus waren, Pioniere, dass die sich eine unterirdische Stadt im Amazonas gebaut haben. Auch da, es ist eine Legende. Ich sage jetzt nicht, dass es so ist. Es gibt jetzt keine Beweise dafür. Aber interessant ist dieser Mythos auch wieder. Das sehen wir halt immer wieder, dass der entsteht. Dass es unterirdische Städte gibt, wo möglicherweise man sich eben zur Flucht zurückzieht, um dann, ey, ich bin weg von der Erde, ich baue jetzt wirklich was Eigenes auf. Und da sind wir dann ganz schnell bei dem Thema Breakaway Civilizations. Wer davon noch nicht gehört hat, ich habe vor ein paar Jahren, ist das schon wieder her, aber das Thema ist genauso aktuell wie seinerzeit, habe ich hier mal eine Sendung dazu gemacht, könnte man sich nochmal angucken. Also diese Idee, dass es neben unserer Zivilisation, die wir kennen, hier mit Internet und Quellen und Fernsehen und bla und alles, was du bereisen kannst und was du sehen kannst, dass es daneben vielleicht noch andere Zivilisationen gibt. Die können auch viel kleiner sein. Das kann eben sowas sein wie diese Gruppe, das sind vielleicht 100 Leute oder sowas. Aber wenn die eine Technologie haben, angefangen schon mal mit freier Energie oder so, dann könnten die autark irgendwo ihr eigenes Ding machen. Möglicherweise gibt es sowas schon sehr lange. Und möglicherweise ist das wiederum, was in diesen Legenden sich widerspiegelt, über unterirdische Reiche und so weiter. Ja, was könnte da jetzt noch so der Ursprung sein von diesen ganzen Höhlen? Wie gesagt, Verstecken, Flucht ist bestimmt oft genug ein Thema. Das ist sozusagen militärische Gründe. Das mag durchaus sein. Und wir sehen es auch heute in diesen Deep Underground Military Bases, auch schwieriges Thema, wo auch nicht so klar zu erkennen ist, was ist wirklich Fakt, was wissen wir und was ist auch Desinformation. Auch schwierig. Aber grundsätzlich die Idee, so, dass es da einen militärischen Hintergrund geben kann, ja, das mag bei vielen Dingen schon sein. Wir haben auch schon mal über die Schweiz gesprochen und über die unterirdischen Verteidigungsanlagen, die Schweizer gebaut haben, so im Zweiten Weltkrieg und so. Also das ist in sich schon schlüssig. Aber ist das die Hauptmotivation für diese Anlagen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich genauso wenig, wie dass es die Bierbrauer waren. Also man nutzt halt manchmal Dinge und manchmal baut man auch Dinge aus. Ja, vielleicht gehen wir eben noch hin auf diesen großen Mythos, dass vielleicht diese Welt nicht nur, dass es nicht nur unterirdische Gänge gibt, dass es nicht nur unterirdische Städte gibt, nicht nur unterirdische Reiche, sondern das geht ja so weit bis zu Theorien wie die hohle Welt, hohle Erde-Theorie. Und auch da, hey, ich bin jetzt keineswegs ein Hohlwelt-Anhänger, aber als Freigeist, sage ich ganz ehrlich, hey, ist auf jeden Fall mal eine Idee, mit der man sich auch mal auseinandersetzen kann. Warum nicht? Weil ich sehe das eben, dass es in so viele Mythen auf der Welt gibt und manche von denen sind so alt, finde ich für mich auf jeden Fall ein interessantes Thema. Und da könnte man natürlich auch eine eigene Sendung daraus machen. Gibt es auch gutes Material schon, wo Leute das erklären. Aber hier in dieser Sendung möchte ich zumindest diesen Gedanken mit reinbringen. Vielleicht gibt es ja eine hohle Welt. Das ist so eine alte Karte, wie man sich das vorstellt. Es gibt also, in der inneren Welt gibt es dieses Reich. Hier heißt es wieder Agatha. Da steht dann auch hier Land of Advanced Races. Da sieht man schon, woher diese Karte und diese Denkweise kommt. Das ist diese typische 19. Jahrhundert von diesen Spiritisten, diese Idee, wie sie auch schon Madame Blavatsky formuliert hat, mit den Root Races, mit den Wurzelrassen. Diese ganze Rassenidee, dann kann man schon erkennen, das 19. Jahrhundert. Aber das heißt dann nicht, dass diese Idee von einer inneren Welt genau gekoppelt ist an diese Vorstellungen aus dem 19. Jahrhundert, sondern das ist halt im 19. Jahrhundert, wie sie das interpretiert haben. Aber der Agatha-Mythos und so, diese Dinge sind viel älter. Und die Idee ist, dass es sozusagen dieses innere Reich gibt und das auf der Erdoberfläche, das wäre sozusagen hier die Außenseite, dass es dort an verschiedenen Stellen vielleicht Zugänge dort gibt. Und manche sind ja auch direkt genannt. Irgendwo hier zum Beispiel Brasilien, da waren wir ja gerade mit der Percy Fawcett-Geschichte hier Manaus, dort soll es solche Zugänge geben. Natürlich Tibet, Himalaya. Und die Idee ist, dass es also verschiedene Eingänge gibt und die letzten Endes in dieses unterirdische Reich führen. Und diese Eingänge, die soll es auch in Europa geben. Eins, was ich noch erwähnen möchte, ist der Untersberg. Ich habe jetzt gerade gar kein Bild, weiß nicht, warum ich keins reingepackt habe. Aber Untersberg ist ein Berg in Bayern, genau, Salzburger Land, direkt an der Grenze zu Österreich. Und um den Untersberg gibt es natürlich auch ganz, ganz viel, auch da wieder, halt Sagen, Mythen, Legenden, Fakten. Wo genau die Grenze ist, schwierig. Und ich bin auch erstmal, obwohl ich offen bin, auch immer erstmal skeptisch. Na, müsste man sich mal selbst anschauen. Aber auch da, um was es ja geht, ist einfach mal zur Kenntnis zu nehmen, dass es diese diese Mythen und Geschichten überhaupt gibt. Und beim Untersberg ist es auch so, dort gibt es erstaunliche Geschichten, auch mit Zeitphänomenen und so weiter. Also auch das ist ein Phänomen, was bei dieser ganzen Innerweltgeschichte immer wieder kommt. Ich habe es vorher schon erwähnt, gewisse energetische Phänomene, aber eben auch, dass Zeit vielleicht anders läuft als bei uns. Ist vielleicht, was könnte man schon sagen, dass vielleicht die Physik auch dort andere Gesetze hat, also dass dort andere Naturwissenschaft auch ist, weil eben andere Bedingungen sind. Ne? Schwierig natürlich. Aber Untersberg auch richtig spannendes Thema. Könnte man echt mal mehr Zeit widmen. Und ich weiß, da gibt es einen Haufen Leute auch bei euch da draußen, die sich damit beschäftigen, die dort schon waren. Ich war selber auch schon dort in der Gegend. Und nicht zuletzt ist es ja so, dass auch gegenüber vom Untersberg ist da der Obersalzberg. Das ist, wo dann hier Hitler sein, wie er hat es genannt, den Adlerhorst nannte. So sein Rückzugsgebiet, sein Camp David, so wie bei den Amerikanern. Ne? Übrigens Camp David, habe ich schon erwähnt, Camp David hieß früher, bevor es Camp David genannt wurde, ist nämlich erst seit Roosevelt, jetzt Camp David genannt, früher hieß es Camp Shangri-La. Und Shangri-La ist nur eine andere Aussprechweise oder Schreibweise von Shambhala, Camp Shangri-La. Das ist so, wo die amerikanischen Präsidenten so ihren nicht Amtssitz, aber das gehört dem amerikanischen Präsidenten und dort ist es ein bisschen legerer, ihr Country, ihr Landsitz sozusagen, wo dann auch wichtige politische Entscheidungen getroffen werden, wenn man da Staatsgäste von woanders holt. Geht mal gerne ins Camp David, früher Camp Shangri-La, no shit. Und so ähnlich war das vielleicht für Hitler, dieser Obersalzberg, weg von der großen Stadt, wunderschöne Natur, aber dort wurde Politik gemacht, dort wurde Macht gemacht. Und da gibt es auch viele Leute, die sagen, es ist kein Zufall, dass es direkt gegenüber von dem Untersberg ist, dass man sich sozusagen auch die Kraft von diesem Kraftort Untersberg irgendwie zunutze machen will. Und hey, auch da wieder, ob du oder ich das jetzt genau glauben, spielt auch gar keine so große Rolle. Viel entscheidender wäre bei der Frage Untersberg und Obersalzberg, haben die das geglaubt? Hat Hitler und seine Leute, haben die das geglaubt und haben dort deswegen diese Motivation gefunden, hey, wir nehmen ein bisschen von dieser Energie auf, um eben die große Vision auszuleben, um der Kraft zu geben. Ja? Und das ist auch also gar nicht unbedingt immer entscheidend, wie du und ich das sehen, sondern einfach, dass man erkennt, hey, andere Leute, die sind aber für die ist das wichtig. Dann kannst du wiederum andere Leute verstehen, was ihre Motivation überhaupt macht. Und gerade beim Thema Nationalsozialismus sind das ja wichtige Fragen. Wie konnte es so weit kommen und warum? Welche Motivation war da überhaupt dahinter? Ja, innere Erde, wie gesagt, ich bin kein Hohlwelt-Theoretiker, aber man könnte da wesentlich mehr machen. Aber da gibt es auch schon gute Sachen draußen, wo diese Modelle erklärt werden. Ach ja, wir hatten ja auch, können wir ja noch erwähnen hier, gibt es natürlich dann auch hier an den Polen diese Ein- und Ausgänge. Ihr habt alle schon gehört von der berühmten Geschichte von Admiral Byrd, steht hier oben auch. Wir haben schon mal eine Sendung gemacht, nur über Antarktis. Das wäre dann sozusagen der untere Zugang. Spannende. Ich wollte aber auch noch mal so ein paar ganz allgemeine Betrachtungen geben hier zum Schluss. Dass die Idee, dass es eine Unterwelt gibt, die ist ganz, ganz alt. Das gibt es in so vielen Kulturen. Ich meine, wir haben bei den Griechen haben wir die Unterwelt mit dem Hades. Und da wird es auch wirklich genauso beschrieben. Es ist die Unterwelt, also dort, wo du halt das Totenreich an der anfängt. Und es wird wirklich als physisch auch beschrieben, die Reise über den Styx, über den Fluss und dann kommst du in diese Unterwelt, es geht immer tiefer und so. Wir haben in unserer Kultur haben wir die Vorstellung, wie sie dann im Christentum gekommen ist, von der Hölle. Und unsere Vorstellung von der Hölle ist halt christlich geprägt. Ja, das ist so eine Unterwelt und da wirst du dann gepiesackt und gequält und so weiter. Aber das ist dann schon so die christliche Variante von diesen Narrativen. Aber schon der Begriff Hölle, der führt eigentlich in eine andere Richtung. Lass uns mal etymologisch rangehen. Hölle, hell, leuchtend, Hella, der Name auch. Das ist der Name der Göttin, Hella, Ella, Frau Holle. Da kommt es nochmal in einem Märchen vor. Und auch Märchen ist dasselbe. Wir sollten die Märchen nicht einfach nur so, das sind diese Kindergeschichten, so abtun. Das wäre falsch. Sondern Märchen und auch Mythen Legenden, da drückt sich ja was aus menschlichem Bewusstsein. Das Narrativ, die Geschichte von der Frau Holle, ist ja nur das Endergebnis von etwas, was viel größer ist, was dahinter ist. Das heißt, Märchen sind nicht einfach nur irgendwelche Kindergeschichten, die sich jetzt ein Einzelner auch ausgedacht hat. Das gibt es natürlich auch. Wilhelm Hauff hat Märchen geschrieben, dass er der Autor hat sich das ausgedacht. Aber gerade diese Volksmärchen, die sind auch ein Zugang, wenn du willst. Die sind, wie es hier so Höhlen vermeintlich Zugänge sind in die innere Welt, sind so Märchen, Mythen und Legenden ja ein Zugang in die tiefere geistige Welt des Menschen, so, wo die eben diese Geschichten dann rauskommen. Ja, und da hören wir schon diese etymologisch Holle, Hölle, das hängt dann zusammen. Aber das, was eben da gezeichnet wird, ist keineswegs das Bild, dass da die Unterwelt halt, boah, das ist alles nur böse und am besten müssen wir es auch zuschaufeln, so wie das, was die Kuschs rausgefunden haben, wo da die Mönche aus dem Kloster es einfach nicht ertragen haben, dass da diese Höhlen sind. Nein, wir müssen es zuschütten. Dieses Phänomen übrigens gibt es auch ganz, ganz viel. Zuschütten, wegmachen. Psychologisch würde es auch bedeuten, hey, die Dinge, die so ein bisschen in deinem geistigen Untergrund sind, zuschaufeln, wegdrücken, will ich nicht wahrnehmen. Aber das ist meistens nicht angesagt. Besser ist es, man setzt sich mit den Dingen auseinander. Und wir würden vielleicht auch mal gucken, was hat es eigentlich damit auf sich mit diesen ganzen Unterweltgeschichten? Und wo ist denn genau die Grenze zwischen Fakten und Legenden? Aber rausfinden oder Klarheit bekommen wir da erst, wenn wir dem mehr Aufmerksamkeit geben. Wenn man dort mehr Forschung auch reinstecken würde. Und bei Frau Holle finde ich auch nochmal, wenn wir bei den Märchen sind, das ist schon faszinierend, was diese Geschichte eigentlich erzählt. Da fällt dieses Mädchen in den Brunnen oder sie springt dort rein. Und der Brunnen selbst ist dann sozusagen der Zugang zu einer Unterwelt, die aber dann eine richtige Welt ist mit Licht, mit Sonne, mit Pflanzen und mit Leben. Und es ist keineswegs so, dass dort alles immer nur abgestraft wird, sondern du kannst eben nach der Reise durch die Unterwelt kannst du als Pechmarie rauskommen oder als Glücksmarie. Also ich will damit nur sagen, dass wir hier ein Thema haben. Das ist was es aus meiner Sicht ist. Ich habe mich damit echt schon, habe schon so lange auf dem Schirm, habe schon so viele von solchen Legenden vernommen an verschiedenen Orten, wo ich auf der Welt war. Es ist wirklich fast überall. Du siehst es in den Städten, ja, da nennen wir es dann Katakomben und dann können wir da Gründe finden, warum die Städte das haben. Ja, schöner großer Kühlschrank. Wir finden es aber eben auch auf dem Land. Wir finden es ganz klein, wirklich ja, ist fast schon primitiv. Wir finden dann Ideen, die bis auf ein inneres Reich gehen oder sowas. Ja. Shambhala, Agathi und so weiter. Es ist einfach ein riesengroßes Thema. Und ich glaube, es wird sich lohnen, wenn wir alle sozusagen dem ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Mal gucken, auf was wir da stoßen. Und möglicherweise ist es auch nicht nur jetzt so eine wissenschaftliche Neugier, die da befriedigt wird, sondern möglicherweise finden sich dort auch wichtige Schlüssel zu dem Verständnis von den ganz großen Fragen. Wo kommen wir eigentlich her? Wer sind wir? Wo kommt der Mensch her? Gibt es vielleicht noch andere Lebewesen auf der Erde, die eben nicht Tiere sind, sondern die ein Bewusstsein entwickelt haben, die Selbstreflexion entwickelt haben? Solche Fragen, die lange zurückliegen, alles Vorgeschichte, wo es eben keine Texte drüber gibt. Möglicherweise könnten wir dort ein paar Schlüssel finden, ein paar Antworten finden. Wie eben hier der Untertitel ist, das finde ich wirklich gut, nur eine Saga der unterirdischen Stadt. Ist es nur eine Saga? Sind das alles nur Geschichten? Oder würde es sich lohnen, dort mal ein bisschen näher raufzugehen? Und vielleicht würden wir dort dann Antworten finden, woher wir Menschen eigentlich kommen und möglicherweise, ich sag wie, möglicherweise, es geht nicht darum, ob man irgendwas glaubt oder sowas, sondern alles, was ich hier euch vermitteln will, ist, ey, hier ist ein Thema, da könnten wir mal ein bisschen genauer schauen. Ich glaube, da ist ganz viel, von dem wir noch nicht wissen. Das ist wie, ja, ich habe diese Allegorie schon gebracht, aber es ist wichtig, weißt du, es ist wie, in deiner eigenen Psyche kannst du Dinge in den Untergrund stecken, aber wenn es darum geht, was ich hier immer wieder sage, hey, lern dich kennen, erkenn dich selbst, dann geht es genau darum. Erkenn dich selbst heißt, dass du dir genau die Dinge anschaust, die man gerne so immer wegsteckt, sondern du musst dich selbst erkennen. Schau dir das an. So. Und das geht immer weiter, es geht immer tiefer, es hört auch nicht auf, das ist das Erstaunliche. Und so ist es vielleicht, wie es beim einzelnen Menschen ist, ist es vielleicht auch mit dieser Erde. Wir sehen immer nur die Oberfläche. Und wir wissen so fast nichts über die unterirdisch, genauso wie wir fast nichts wissen über Tiefsee. Das ist auch so ein Ding. Hey, schicken unsere Raketen auf den Mond. Aber Tiefsee, hier auf der Erde, da wissen wir fast nichts davon. Das ist wie ein weißer Fleck. Und so ist es bei diesem Thema vielleicht auch. Was es mir geht, ist es einfach mal zu zeigen. Und vielleicht wäre es gut, wenn wir alle da so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dem geben würden und mal sehen, was wir da für Antworten bekommen. Aber wer weiß, vielleicht sollten wir uns auch an die Mönchlein von früher halten und besser das als Zuschauerfilm. Weil wer weiß, vielleicht kommen da Dinge raus, die wir so gar nicht wissen wollen. Und möglicherweise, wie gesagt, ey, der Fantasie sind alle Grenzen gesetzt. Möglicherweise gibt es da tatsächlich auch tatsächlich Lebensformen, so die wir so nicht auf dem Schirm haben. Ich sage nicht, dass es so ist, aber überraschen wird es mich nicht. Ich meine, die Wissenschaft hatte schon so oft gehabt, diese Punkte, dass man glaubt, ja, das wissen wir alles und plötzlich kommt was Neues. Und dann ist auf einmal alles anders. Ich meine, das würde ich alles nicht ausschließen. Auf jeden Fall ist es ein spannendes Thema und ich hoffe, es hat euch ein bisschen interessiert, hat also eine gewisse Anregung gefunden. Und ja, würde mich freuen, freue mich auf eure Kommentare und würde mich freuen, wenn da halt auch so ein bisschen, ja, das einfach mehr in unser Bewusstsein kommt, dass da dieses Thema ist, dass da was ist, von dem wir relativ wenig wissen, aber was sich lohnen würde zu erforschen, weil es halt wirklich unsere Erde ist, es ist wirklich da. Es ist nicht nur irgendwas, was du nur im Kopf machst, sondern da müssen wir wirklich wie die Kuschs, da müssen wir buddeln, da muss man tatsächlich ran, aber dann halt eben auch Dinge dokumentieren, was finden wir da. Und ja, das war das Thema Unterwelten. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bleibt uns gewogen bei Nuviso. Ich freue mich über all das Feedback, was wir immer bekommen, was wir bekommen, was ich bekomme, was auch eben alle Leute angeht, die hier arbeiten, unser Kameramann, die Leute im Büro. Ich meine, so viele sind wir nicht. Eine kleine Family hier bei Nuviso. Aber das freut mich einfach, wenn wir Anerkennung und Feedback von euch bekommen. Und das ist auch unser Motor, was uns weitermachen lässt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis nächstes Mal. Salut.